Ganz herzlichen Dank für die Zeit der Anbetung, für die Lieder und auch gerade die Erinnerung im letzten Lied an den Text aus den Klagelieder. Das klingt gar nicht nach Klagelieder, das ist so eine grosse Verheißung. Vielen herzlichen Dank. Liebe Gemeinde, heute ist der sechste und letzte Teil meiner persönlichen Predigtreihe dran. So ist Gott. Eigenschaften, die Gott mit uns teilt. In dieser Predigt geht es um seine unverbrüchliche, unerschütterliche Treue. Ich bin hin und her gerissen bei diesem Thema. Einerseits die tägliche Erfahrung mit dem treuen Gott. Wir haben so viele Ermutigungen im Leben unterwegs mit Jesus erlebt. Ermutigungen auch durch das Wort Gottes. Und dann ist da die andere Seite. Unwetterkatastrophen in Deutschland mit vielen Toten, Verletzten, Zerstörungen. Die Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf und heute Morgen habe ich gelesen, dass auch Hallein, Salzburg getroffen worden ist. Ich weiß nicht, ob auch unsere Gemeinde dort getroffen worden ist. Keine Ahnung, Moni ist nicht da. Ihre Verwandten? Ich weiß es nicht. Dann habe ich telefoniert mit Peter Amann, dessen Bauernhof massiv getroffen worden ist. Riesige Schäden an Kulturen bis hin zum Totalausfall von einigen Ernten. Die Schäden an der Scheune können zwar repariert werden und sind schon repariert worden, aber alles andere. Und da taucht doch die menschliche Frage auf, hätte dieser treue Gott diesen Bauernhof nicht behüten können? Als Zeichen seiner Treue zum Zeugnis für alle Nachbarn. Das wäre doch was gewesen. Wie damals in den 10 Plagen, wo Gott das Volk Israel in Ägypten bewahrt hat, verschont hat. Amans haben doch gebetet und gebetet. Und trotzdem ist jetzt diese Katastrophe da. Ich habe keine Antworten in dieser inneren Zerrissenheit. Wegen Gedanken in die eine und Gedanken in die andere Richtung gehen. Ich kann nur eines mitleiden, mitempfinden, beten, flehen, dass ihnen der allmächtige Gott jeden Tag Zukunft und Hoffnung schenkt. Beten, dass auch Amans mitten in der Katastrophe die Nähe und die Treue Gottes erleben. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt machen wir gerade eine kleine Pause und möchte zwei, drei bitten, einfach für all das, was geschehen ist, dass Menschen nicht verzweifelt an Gott oder für sie ein Ruf ist zu Gott. Das wollen wir doch als Gemeinde jetzt tun. Und die beten, wir tun jetzt nicht das Mikrofon verteilen, die sollen doch schnell aufstehen, Masken abziehen und laut und deutlich zu Gott beten. Und ich werde dann den Schluss machen. Und danke, Vater im Himmel, dass dir die Not nicht verborgen ist. Der Psalmist sagt, dass grosse Nöte ihn getroffen haben. Und dann nimmst du an der Hand. Und um das bitten wir. Wir bitten, Vater im Himmel, dass zmitzt die aller Elend, zmitzt die aller Verzweiflung, ein Wort von der Hoffnung, eine Geste von deinem Erbarmen, die Menschen erreicht. Wir danken dir dafür. Und dass du mit unseren Geschwistern bist und sie einfach Tag für Tag aufrichtest, wenn der Blick wieder über zerstörte Felder geht, wenn der Blick her über Pflanzen geht, die nicht mehr sind, die jetzt nicht mehr sind. Wir danken dir dafür. Und dann, Herr, bitten wir, dass deine Sonne scheint und dass sie dürfen daran erinnert werden, dass deine Gnade in all dem inne so weit geht, wie die Wolken ziehen. Und dafür sagen wir dir Dank. Amen. Ja, mit größtem Respekt beginne ich deshalb die Predigt über das Thema Gottes Treue. Wieder mit dem Text aus 2. Mose, Kapitel 3, 13 und 14. Die Berufung Mose, als Gott zu ihm aus dem Dornbusch spricht. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott der Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. So übersetzt Luther und so übersetzt die Elberfelder Bibel. Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: Der ich bin, hat mich zu euch gesandt. So stellt sich Gott vor Mose aus dem brennenden Dornbusch. Das heißt, ich bin da und ich bin morgen da. Ich war gestern da, ich bin da. Immer, ewig, ohne Anfang und Ende. Ich bin, der ich bin. Gott ist geheimnisvoll und trotzdem erfahrbar, zeitlos, allwissend, omnipräsent, wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. Viele Eigenschaften, die Gott einfach für sich hat. Aber daneben gibt es eben auch Eigenschaften, die Gott mit uns teilt, die er uns so quasi überstülpt. Gnade und Barmherzigkeit, darüber habe ich schon an 3 Sonntagen gesprochen. Und eben heute Gottes unverbrüchliche Treue, die unerschütterliche Treue. Daneben gäbe es noch viele, viele mehr. Die Liebe, das Tragen und so weiter. Aus der Fülle der Aspekte zur Treue Gottes habe ich 4 Punkte erwähnt. Möchte ich mit euch durchgehen. Erstens, Gottes Treue gehört zu seiner Wesensart. Zweitens, Gottes Treue in seinem Wort, in allen seinen Verheißungen. Drittens, Gottes Treue in der Vergebung. Und viertens, Gottes Treue im Alltag. Ich komme zum Ersten. Gottes Treue gehört zu seiner Wesensart. Gott bleibt immer derselbe. Er ist immer der Gleiche. Darum sagt er in Maleachi: Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht gewandelt. Oder im Neuen Testament, im Jakobusbrief heißt es: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Gott ist ein Gott, der beschenkt, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Also nicht ein Müh heißt das. Nicht mal ein bisschen änderte. Gott ist derselbe. unwandelbar der gleiche. Und deshalb ist seine Treue, die er mit uns teilt, auch unverbrüchlich, unerschütterlich. Auch die ändert nicht, weil Gott nicht ändert. Und die Bibel lehrt uns über die Treue Gottes viele, viele Dinge. Und ich werde euch einige Bibelstellen zeigen. Ich weiß, man kann die nicht behalten, aber wer will, der kann die Folien haben oder das dann auf der Homepage nachschauen. Da heißt es, 2. Timotheusbrief, das ist gewisslich wahr, sind wir mit ihm gestorben, so werden wir mit ihm leben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er auch uns verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn Gott, denn er kann sich nicht verleugnen. Das ist doch etwas Gewaltiges. Wenn neben du so laufst, wenn ich neben du so laufe, du, Gott ist der gleich, er ist treu. So ist sie, die Treue Gottes. Sie ändert nie, weil Gott sich nicht ändert. Das hat mit seinem Wesen zu tun, aber nicht mit seiner Art zu handeln, mit seinen Zulassungen. Das müssen wir immer auseinanderhalten. Wenn wir den Vers lesen in Hebräer 13, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, heißt das, so ist er. Aber das heißt nicht, dass er immer gleich handelt. Sonst kommen wir mit der Bibel nicht klar. Den einen errettet er, der andere geht unter. So eine Bandbreite. Aber er ist immer derselbe. Und seine Treue hat Gott manifestiert, indem er Jesus Christus gesandt hat. Und er wird in der Offenbarung im 1. Kapitel genannt, der treue Zeuge. An die Gemeinde zu Laodicea wird Jesus vorgestellt als der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus ist der Zeuge, der Kronzeuge der Treue Gottes. Denn in ihm sind alle Verheißungen in Erfüllung gegangen. Und damit die Treue Gottes nicht abstrakt bleibt, gibt die Bibel uns verschiedene Bilder, um sie zu zeigen, zu erklären und sie ein bisschen fassbarer zu machen. André hat erwähnt, Gottes Treue reicht bis zu den Wolken, soweit die Wolken ziehen. Wenn du und wenn ich zum Himmel schauen und die Wolken sehen, dann soll uns das an die Treue Gottes erinnern. Wenn Nöte da sind, wenn große Wassermassen kommen, dann spannt Gott im Regen plötzlich den Regenbogen auf. Und es heißt, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das nach der Sintflut. Und noch ein so toller Vers aus dem Psalm 89. Gott verheißt da David, dass sein Geschlecht ewig auf dem Thron bleiben wird. Und dann vergleicht er das, wie der Mond, der ewiglich bleibt, wie der treue Zeuge in den Wolken. Du kannst auch nachts, also nicht gerade bei Leermond, aber bei nachts kannst du zum Himmel schauen und siehst den Mond, der treue Zeuge. Gott steht zu seinen Verheißungen. Das alles sind nur schwache Umschreibungen der Treue Gottes. Und unsere Worte können dieser großartigen Treue nie gerecht werden, sie nie in ihrer Tiefe, in ihren Auswirkungen schildern. Wir können nur Danke sagen für seine unverbrüchliche, unerschütterliche Treue. Das ist der erste Punkt. Ich komme zum zweiten. Gottes Treue in seinem Wort, in allen seinen Verheißungen. Da lesen wir im vierten Buch Mose einen interessanten Vers. Das sagt Bileam, der eigentlich das Volk verfluchen sollte. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Jesus sagt von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und später im hohen priesterlichen Gebet sagt er: Dein Wort ist Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, ebenso sein Wort. Das sagt er selber. Vielleicht denkt nun jemand: Ja, du redest von Wahrheit, aber was hat das mit der Treue zu tun? In den Psalmen ist mir aufgefallen, je nach Übersetzung, dass einmal Gnade übersetzt wird und in einer anderen gleichen Vers Wahrheit. Luther übersetzt sehr oft Wahrheit, andere Bibeln übersetzen Treue. Ja, wie geht das zusammen? So habe ich bei meinem Schwager nachgefragt. Der hat mir Folgendes erklärt: Treue und Wahrheit haben im Hebräischen die gleiche sprachliche Wurzel. Sie sind also miteinander verwandt. Und die Grundwurzel des hebräischen Wortes für Wahrheit und für Treue heißt festhalten. Das würde also heißen, wir sollen an der Wahrheit festhalten und in Treue die Wahrheit aufrecht erhalten, aufrecht festhalten. So kann man beide Wörter gebrauchen, je nachdem in einigen Texten. Nun, wie steht es heute damit? Gottes Wort Wahrheit, Jesus Christus Wahrheit. Es ist doch so, der große Trend: Je länger, je mehr, je länger, je perfider, jeder versucht sich, sein eigenes Gottesbild zu machen, auch manchmal als gläubiger Christ. Ich bin auf ein Beispiel gestoßen von einem ganz berühmten Mann. Hast du schon einmal von der Jefferson-Bibel gehört? Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA 1801 bis 1809, er war ein Genie, ein Universalgelehrter. Er hatte eine Bibliothek mit 6500 Büchern. Er war interessiert an Geisteswissenschaften. Er war Biologe, er war Architekt, er war Erfinder. So hat er unter anderem, und ich habe das persönlich gesehen mit meiner Frau, einen mechanischen Kopierer erfunden, weil er so viele Briefe geschrieben hat und er nicht zweimal das schreiben wollte. Er hatte einen Eiskeller in seinem Haus. Er hat die Universität von Virginia gebaut und sein Haus in Monticello ist übrigens ein Besuch wert. Eines Tages hat er nun die Bibel genommen, das Neue Testament, und angefangen, alles, was ihm als aufgeklärter Mensch nicht passte, herauszuschneiden. Zwischen 1819 und 1920 stellte Jefferson in seinem Haus in Monticello verschiedene Exemplare der Bibel, zwei griechisch-lateinischen, zwei französischen und zwei englischen in der King James Version, mit einem Rasiermesser die ausgewählten Passagen ausschnitt und in ein leeres Buch klebte. Er gab ihm den Titel, das könnt ihr hier lesen, The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Er hat dann einfach das, was ihm passte, herausgeschnitten. Was hat gefehlt? Ja, Auferstehung. Ebenso wenig wird in Jeffersons Fassung auf Wunder, Prophezeiungen oder Verkündigung durch Engel Bezug genommen. Einfach herausgeschnitten. Die Konzepte von Himmel und Hölle spielen jedoch eine Rolle. Und einige im Alten Testament geschilderte Ereignisse, wie etwa die Sintflut, werden als Zeitangaben erwähnt. Die Bezüge auf Gott blieben bestehen, aber nicht die Erwähnung der Dreifaltigkeit, der Dreieinigkeit. Und Jesus wird nicht eindeutig als göttlich charakterisiert oder als Sohn Gottes bezeichnet. Endlich hat er eine Bibel nach seinem Geschmack. Aber die Bibel, das Wort Gottes, hat auch diesen Angriff überlebt, weil Gott treu zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen steht. Das ist nur einer der zahlreichen Versuche durch die Jahrhunderte, das Wort Gottes abzuändern, umzudeuten, abzuschwächen oder was auch immer. Ich habe schon gesagt, die Angriffe aufs Wort Gottes wird immer perfider. Man versucht, die Glaubwürdigkeit zu untergraben. Und das wird auch manchmal in unserer Gemeinde, macht das nicht Halt, weil viele Geschwister nachdenken und vielleicht zu diesem oder jenem Schluss kommen und eine Bibelauslegung haben, manchmal, die vielleicht nicht mit dem ganzen Konzept der Bibel übereinstimmt. Seht, Gott ist der Schöpfer und Erhalter. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist Mensch geworden. Er ist der einzige Weg zu Gott. Allen mystischen Versuchen zum Trotz, er ist gestorben. Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Er wird wiederkommen und jeder Mensch, du und ich, wird einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen und sein Gericht wird absolut gerecht sein. Das sind alles Tatsachen. Die Bibel bezeugt das und daran möchte ich festhalten. Ob ich es immer richtig verstehe, das ist eine andere Frage. Aber Jesus Christus hat gesagt über sein Wort, in seinen Abschiedsreden, Endzeitreden, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Stell dir mal das vor, all das, was wir jetzt da sehen, das wird es nicht mehr geben, aber das Wort Gottes wird bestehen bleiben. Und im Psalm 118 sagt er, was du in deinem Wort bezeugst und uns anvertraust, lässt deine Gerechtigkeit und deine große Treue sichtbar werden. Du und ich, wir werden die Treue nur erfahren, die Treue Gottes nur erfahren, wenn wir ihn als Sohn Gottes anerkennen, Jesus als Sohn Gottes anerkennen, die Bibel als Gottes Wort anerkennen und ihr glauben. Dritter Punkt. Gottes Treue in der Vergebung. Das ist ein bekannter Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist schon interessant, dass Vergebung mit Treue und Gerechtigkeit zu tun haben. Ich bin froh und dankbar, dass dieser Vers in der Bibel steht. Es ist auch eine von diesen großartigen Verheißungen Gottes. Seine Treue gilt auch in der Vergebung. Vergebung ist garantiert, wenn der Mensch erkennt und bekennt. Merkst du, da sind keine Vorleistungen nötig. Einfach bekennen. Es geht nicht um ein Ritual, sondern um die Herzenshaltung. Es geht hier nicht ums Abbüßen, ums Wiedergutmachen, sondern ums Bekennen. Jesus stellt auch keine Bedingungen, sondern einfach Bekennen. Ich habe gefehlt, ich habe gesündigt. Da steht auch nirgends, dass ein Mensch etwas versprechen muss und erst dann geschieht Vergebung. Nein, Bekennen, dann geschieht Vergebung. Gott ist treu in dem. Es steht auch nicht da, dass wir bei Gott um Vergebung betteln müssen, sondern bekennen und die Vergebung annehmen. Auch da lässt die Bibel keinen Zweifel aufkommen. Und diese Tatsache, die ist sowas von befreien. Sünden bekennen, dann vergibt Gott. Ein für alle Male. Was bekannt ist, wird vergeben. Gott holt das nie mehr hervor. In unser Vater ist derselbe Gedanke drin. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn ich das tue, dann ist Gott treu und gerecht. Denn er bindet sich an sein Wort. Nur Satan verklagt uns immer wieder. Nicht so Gott. Er vergibt. Und Schuld, die vergeben ist, bleibt vergeben. Das können wir mit unserem Verstand nicht fassen. Der allmächtige Gott, der allwissende Gott, der vergisst, was wir bekannt haben, weil er sie vergeben hat. Und weil das so schwierig ist, zu akzeptieren, gibt uns Gott ein paar Bilder. Ich nenne nur wenige, die auch eine gewisse Unmöglichkeit in sich tragen. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Frag, wie weit weg ist der Osten vom Westen? Für mich ist da Westen und da Osten. Aber für dich fängt das noch immer ganz anders an. Nur so rein distanzmäßig. So vergibt Gott. Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Wenn der Nebel aufsteigt und plötzlich nicht mehr da ist. Natürlich, es geht kein Atom davon verloren, das ist mir schon klar. Aber das Bild. Oder er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und da hat mein lieber Bruder Edwin jeweils angefügt und ein Schild hingestellt, Fischen verboten. Gott versenkt die Sünden nicht in einer Lagune. Dort, wo das Meer am tiefsten ist. Das heißt, nicht mehr hervorholbar. Sünden hervorholen tun nur wir Menschen. Aber wenn Gott vergeben hat, ist er treu und gerecht. Und dann ist vergeben. Ist eine ganz gewaltige Befreiung. Und nun noch ein letzter Punkt. Der vierte, Gottes Treue im Alltag. Im letzten Oktober haben wir Senioren den Gottesdienst gestaltet mit der Thematik auf Psalm 92, Vers 2 und 3. Das ist ein köstliches Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Oder am Morgen, so sagt es eine andere Bibel, am Morgen deine Gnade verkünden und in den Nächten deine Treue. Das versuchen meine Frau, Clarlies und ich konkret. Den Tag mit Gott beginnen und den Tag mit Gott abschließen. Am Morgen die Gnade Gottes verkünden: Herr, wir brauchen deine Gnade für diesen Tag. Das heißt, wir wollen bewusst aus dir heraus leben. Und das befreit schon am Morgen, wenn wir wissen, dass Gottes Gnade uns durch den Tag trägt. Wir wollen das Gott sagen, unser Herr und Gott. Wir sind abhängig von dir, von deiner Gnade für den ganzen Tag. Moni hat das letzten Sonntag in einer anderen Art erwähnt. Und am Abend, vor dem Einschlafen, haben wir Gott immer für den Tag gedankt. Aber jetzt ist eine neue Dimension dazugekommen. Des Abends in den Nächten deine Treue verkünden. Was heißt das? Das heißt nichts anderes als ein bewusstes sich erinnern, wo wir Gottes Treue erfahren haben. Wie kann ich sagen, es ist etwas Spannendes, den Tag durchzugehen. Wo habe ich Gottes Treue erfahren? Wo haben wir sie erfahren? Und es sind nicht die großen, spektakulären Ereignisse. Es sind viele kleine Momente. Danke für ein Zuhause. Danke für die Bewahrung im Sturz. Danke für das Bewahren im Unterwegssein im Auto. Alles, Vater, deine Treue. Manchmal auch danke für den Parkplatz, das macht vor allem meine Frau. Danke, dass mit den Enkeln kein Unfall passiert ist. Danke, dass letzten Mittwoch, oder nein, vor 10 Tagen, der Kleinen nichts Schlimmeres passiert ist, als sie mit dem Stuhl rückwärts umgekippt ist. Danke für den Einkauf. Danke für den Arzt. Danke für unser Land, unsere Regierung. Danke, was im Garten wächst. Alles deine Treue. Danke für die Ermutigung in schweren Zeiten, für WhatsApp-Nachrichten, für Telefonanrufe. Danke für Gespräche, wir haben es gehört von Rahel, wo auch immer. Danke für Schwestern und Brüder, die mich, die uns in diesen schweren Tagen, die wir auch erleben, ermutigt haben. Deine Treue, Gott. Danke für die Ermutigung durch dein Wort, für die Wegweisung. Danke für deine Treue, auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und dann, du bist auch treu, Gott, im Versagen. Im Bekenntnis. Wir haben geschwiegen statt geredet. Geredet statt geschwiegen. Danke für deine Treue im Bekennen, dass du vergibst. Es ist ein bewusstes durch den Tag gehen und seine Treue verkündigen. Mein Gott, du bist da gewesen. Danke. Ich habe schon erwähnt, Gladys und ich gehen zurzeit durch schwierige Wochen wegen ihrem rechten Auge. Die OP des grauen und grünen Stars hat leider keine Besserung gebracht bis heute. Im Gegenteil. Letzten Dienstag hat der Arzt davon geredet, wir sollten vielleicht eine zweite OP machen. Wir haben doch gebetet, viel gebetet. Wir haben gehofft, geglaubt, den Verheißungen Gottes vertraut. Und jetzt ist alles anders und Gottes Treue. Wir sind mitten in einem Lernprozess. Und wir müssen lernen, dass Gottes Treue unabhängig ist von unserem Wohlbefinden. von unseren Gefühlen. Gott ist nicht nur treu, wenn es dir und mir gut geht. Nein, er ist immer treu. Gerade in schweren Zeiten. Und wir sind herzlich dankbar für die vielen Gebete, liebe Geschwister. Gestern hat meine Frau zu mir gesagt, weißt du, ich fühle mich getragen durch Jesus Christus. Ich bin immer wieder ermutigt durch Geschwister, die für mich, für uns beten. Gott ist treu. Er ist da, auch in diesen schwierigen Tagen, auch wenn wir das Ende noch nicht sehen. Dass ich das aufgeschrieben habe, ist mir ein Gedicht in den Sinn gekommen von einem blinden Pfarrer, Jürg Spielmann, früher da oben in der Kreuzkirche, heute in Bülach. Ich möchte mit dem abschließen. Ich bin treibt, was kommt, was geht, ob's läuft, ob's steht, wenn's blüht, wenn's zusammengeht. Ich bin treibt. Ich bin treibt, ob früh, ob spät, ob's harzet oder geht, in Freud und Leid. Ich bin treibt. Ich bin treibt, ob nah, ob fern, mal bös, mal gern, ob es regnet, schneit, ich bin treit. Ich bin treit, ob grad, ob krumm, der Weg rundum, bin ich treit. Hat er es nicht gesagt, in Angst und in Glückseligkeit, verseit, bereut, du bist treit. Ich bin treit, allein und zweit, im Kommen und Gehen, kann mich auf Gott verlassen. Ihr Zeit und Ewigkeit, wir sind treit. Die Bibel schließt das so ab. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Punkt. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Gott ist treu. Amen.